Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es in regelmäßigen Abständen spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien, Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum der Alan vom Wüstenplanet-Spektakel Dune enttäuscht und vom diesjährigen Berlinale-Gewinner Bad Luck Banging or Looney Porn begeistert ist. Und dann findet Lola noch Titan, der vor kurzem das Cannes Filmfestival gewonnen hat, fantastisch und ich komme nicht raus. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, die wie mir auch eine grosse Leidenschaft fürs Kino pflegt. Mut heisst einmal die Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und geniessen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute der Alan Mattli.
Hallo.
Und Lola Funk.
Hallihallo.
Habt ihr etwas gesehen, bevor wir zu den Filmen, die wir auf dem Plan haben, kommen?
Ich war am Fantosch.
Wie war es?
Mega cool. Ich habe das gemacht, was ich sonst an Filmfestivals nicht mache, weil ich an Filmfestivals meistens aus journalistischen Gründen bin. Aber das Mal bin ich so ein bisschen der retrospektive Jäger gewesen. Und habe mich so ein bisschen durch Satoshi Kon und Naoko Yamada durchgeschaut. Und was mir besonders aufgefallen ist Perfect Blue vom Satoshi Kon. Wir haben bei Paprika schon gesagt, dass er so ein bisschen, ja, wie hast du es gesagt, Dani? Animation, die definitiv nicht für Kinder ist. Und ja. Perfect Blue ist das einfach nochmal doppelt und dreifach so, weil es ist einfach ein mega beängstigender Psychothriller.
Okay.
Der Film ist aus den 90er Jahren, aber es nimmt eigentlich alles so von Internet-Fandom und Celebrity-Culture und wie toxisch das Internet-Fandom kann in die reale Welt überschwappen, nimmt es eigentlich vorweg. Und wie Paprika ist in der zweiten Hälfte des Films auch sehr bald nicht mehr klar, was Realität und was Fantasie ist. Okay. Also ist so ein eine Satoshi-Kon-Spezialität, habe ich das Gefühl.
Ja, ich habe eben auch erst gerade kürzlich geschaut, jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Fantasch, sondern einfach so, weil ich den schon ewig auf der Watchlist habe. Und ich habe ihn super gefunden. Also es ist wirklich, wie du jetzt gesagt hast, vor allem die zweite Hälfte den extrem verwirrend. Und ich musste auch nochmal googeln müssen, was jetzt eigentlich genau passiert ist und man weiß es auch nicht 100%. Ja.
Ah, oh, dann cool. Und hast du sonst etwas gesehen im Fantasch, was berichtenswert ist? Der Oli beim Moderieren.
Der Oli beim Moderieren. Also ein anderer Satoshi Kon, den ich auch noch geschaut habe, Tokyo Godfathers, sehr viel lustiger als die anderen beiden, die ich gesehen habe. Aber auch trotzdem mit so seiner düsteren Komponente, weil es halt von drei Obdachlosen in Tokio handelt. Und wenn er ein Baby findet und versucht, das Baby seiner Mutter zurückzugeben. Und dann ja, bekommt man halt so mit, wie in Tokio von den frühen 2000er Jahren mit Obdachlosen umgegangen wird. Aber eben, ich muss auch sagen, ich bin sehr... obwohl die Filme, die ich anders fand, selber gesehen habe, mich jetzt nicht restlos begeistert haben, bin ich trotzdem sehr grosser Fan von der Naoko Yamada geworden.
Das ist die zweite Retrospektive, die sie kam.
Genau, das ist die zweite Retrospektive. Ja. Also, sie ist eine jüngere Regisseurin und sie macht vor allem oder hat vor allem Spin-offs und Sequels zu Anime-Serien gemacht. Und von denen habe ich, wenn es mir recht ist, zwei am Festival geschaut. Oder sogar drei, gar nicht mehr sicher. Aber ja, also da bin ich definitiv gespannt, was sie in Zukunft wird machen. Weil gerade so ihre Bildsprache und wie sie so ein bisschen mit den Konventionen vom Animationsfilm spielt, hat mir sehr imponiert. Und eben, wie gesagt, sie ist noch jung, also ihr grosses Meisterwerk wird sicher noch kommen.
Cool.
Lola?
Ja, ich habe im Fall praktisch nichts gesehen. Die letzten Wochen sind bei mir wirklich so ein bisschen filmlos gewesen. So alle Fassaden, gar keine Lust mehr gehabt, um irgendetwas zu schauen. Aber etwas habe ich gesehen, das total toll war, und das ist «I Saw the Devil» von Kim Ji-Woon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Davon gehört, aber...
Ja, also das ist von einem südkoreanischen Regisseur, der hat auch «The Tale of Two Sisters» gemacht. Ist vielleicht ein bisschen bekannter. Und es ist einfach so ein richtig toller südkoreanischer Revenge-Thriller. Also es geht um einen Mann, seine Frau wird so in der Eröffnungssequenz sehr brutal ermordet. Und es ist effektiv so ein Serienmörder. Und die Polizei tut dann schon investigieren, aber der Witwe macht sich dann halt wie auch selber so auf den Weg und es ist nicht einfach so ein One-Time-Revenge, so du hast meine Frau umgebracht, ich bringe dich um, sondern es ist wirklich so, du hast meine Frau umgebracht, ich tue dich torture eigentlich und verfolge und Also es ist so wirklich mit so einem Mob. Und es ist dann einfach so, du denkst dann so, ah, okay, das wird, es ist sehr spannend bei dem Film, er geht recht lang, über, also 2,5 Stunden etwa. Und du weißt, wer der Mörder ist, sicher schon in der ersten halben Stunde. Also du siehst ihn eh, aber der Witwer weiß schon, wer der Mörder ist, auch der erste halbe Stunde. Du denkst so, okay, was wird jetzt noch passieren, 2 Stunden lang? Und es ist einfach ästhetisch super schön. Es ist so pure emotion voll. Also das, finde ich, ist so eine kleine Trouvaille gewesen.
Okay,
cool.
Und wahrscheinlich hat mich das so satt gemacht, dass ich dann fast nichts anderes mehr gesehen habe, ja.
Ich habe noch «In the Heights» nochmal geschaut.
Immer noch nicht gesehen.
Und ich bin immer noch enttäuscht, dass der so untergegangen ist und niemanden so recht lustig finden. Oder schön. Ich finde es einen mega schönen Film, immer noch. Also, man ist schon darüber geschwätzt. Aber ich habe beim zweiten Mal, ja, er ist einfach, finde ich, cool. Die Stimmung, die Musik, alles. Mir hat es sehr, oder gefällt es sehr. Ja, wenn wir zum ersten Film kommen. Mhm. «Bad Luck Banging or Loony Porn» vom Radu Jude. Ich glaube, das ist der Film in dieser Folge, wo am meisten Konsens herrscht oder herrschen wird.
Oh mein Gott. Das Wortspiel.
Oh Gott, nein. Das ist mir erst jetzt aufgefallen.
Wieso?
Ja, Konsens. Es geht schon auch um
Konsens.
Konsent in dem Film. Also jetzt, ja, ein bisschen, oder?
Ja.
Okay, ja. Gut, der Film hat die diesjährige Berlinale gewonnen und kommt die Woche, wo wir auch rauskommen, am 30.09. in Deutschschweizer Kinos. Alan, du bist begeistert vom Film. Du hast auf Maximum Cinema eine 9-Punkte-Review geschrieben. Erzähl mal, um was es im Film geht, so jugendfrei wie möglich.
Gib mir Mühe.
Und warum, warum dir der Film so fest gefällt?
Wie immer, wenn wir ja so transparent wie möglich sind, also muss ich da vorausschicken, dass ich vielleicht von meiner Star-Safari in Locarno so ein bisschen beeinflusst war, weil wir haben eine Masterclass mit einem Radio Jude gehabt, aber die Masterclass war nicht eine Masterclass gewesen, sondern hat einfach geheißen Evening Drinks with Radio Jude.
Awesome.
Also hat es einfach einen gigantischen Topf mit Wodka Sunrise drin gehabt, im Raum, und nachher haben sich dort alle bedient. Und ja, nachher ist es ein recht spannender Talk gewesen, wo kein Blatt vor das Maul genommen worden ist. Item, Bad Luck Banging, handelt von Amy, einer Geschichtslehrerin in Bukarest, wo, wie man in den ersten paar Minuten vom Film sieht, ein Sexvideo mit ihrem Ehemann aufgenommen hat. Und das Video ist dann auf einer Fetisch-Porno-Seite gelandet und das führt dann dazu, dass sie vom Elternrat an ihrer Schule zu der Kündigung gedrängt wird oder dass die Eltern fordern, dass sie aus dem Lehrkörper ausscheidet. Und der Film ist aufgeteilt in 3 Teile oder in 3 Kapitel. Das erste Kapitel verfolgt Amy, wie sie durch Bukarest läuft und ist eigentlich mehr so beobachtend, also fast ein bisschen wie eine Grossstadt-Symphonie, halt Bukarest im Corona-Sommer, so zum Teil so halbdokumentarisch, zum Teil überhöht inszeniert, wie die Leute gestresst sind, wie die Leute konfrontativ sind. Dann ein Mittelteil, wo quasi ein rumänisches Nationallexikon ist, wo in 26 Teilen Sachen definiert werden. Das ist, können wir vielleicht nachher noch darauf sprechen, das ist schwieriger zu beschreiben, als es tönt. Und dann im letzten Teil ist so ein absurdes Theater, wo sich die Amy muss im älteren Rat stellen und alle schön maskiert und socially distanced Verschwörungstheorien, Bigotti, Geschlechter und Konsentvorstellungen und alles ihr anschmeißt und sie sich versucht, gegen den Zorn der Eltern zu wehren. Und mir hat der Film so gut gefallen, weil er unterläuft eigentlich an jedem Ecke die Erwartungen, die du an ihn hast. Angefangen damit, dass es einfach mit einem 3-minütigen Porno-Video anfängt. Also ich werde definitiv Geld zahlen, um den Film mit einem Schweizer Publikum, das denkt, ah ja, ein Film aus Rumänien, komm, dann gehen wir schauen. Das
Kino geht leer.
Ja, genau. Aber ich werde definitiv Geld zahlen, um das mitzuerleben.
Ja, das ist sicher lustig.
Ja. Und dann eben so, ist er dann gleich, also nach dem wilden Anfang hat er dann so das ruhige erste Kapitel, wo du dich eigentlich quasi eine halbe Stunde lang fragst, ja, was passiert jetzt? Weil es passiert nicht wirklich etwas. Du läufst einfach so ein bisschen mit der Amy durch Bukarest. Und nachher das unglaublich didaktische Lexikon, wo kein Voice-Over gibt und nichts, sondern einfach nur Texteinblendungen, wo Begriff und Definition oder Lexikon-Eintrag zum Teil überhaupt nicht übereinstimmen oder nicht klar ist, wieso die Sachen miteinander verbunden werden. Was an sich auch schon lustig ist und halt auch einfach so der Kontrast zwischen kindischen Witz, wieder eine grafische Sexszene und ein Fakt über den rumänischen Beitrag an Holocaust. Und dann nachher, wie das Ganze dann im dritten Kapitel zusammenkommt, wie das das zeitgenössische Rumänien sich sehr weltoffen und sehr fortschrittlich gibt, aber eigentlich ja zutiefst bei Gott die Meinung herrscht im Volk, was natürlich auch europaweit ein Problem ist. Und ich finde einfach so, der Film als Gesamtpaket ist wirklich einfach so ein grosser Künstler, dem der Kragen platzt ist ab der rumänischen und europäischen Scheinheiligkeit und einfach mal so einen absoluten Rundumschlag austeilt und gegen alles und jeden, wo ihm auf die Nerven geht, ja, in einen Gink verpasst. Und ich habe einfach extrem viel Spass gehabt damit.
Lola, was meinst du?
Ja, wow. Also weißt, ich habe nichts über den Film gewusst. Der ist schon in Berlin gelaufen, als ich in Berlin war, habe aber irgendwie noch nicht geschaut. Ich habe nur gewusst, er hat gewonnen in Berlin. Mhm. Und ja, dass er halt ein bisschen einen interessanten Titel hat. Und dass er auch ab 18 ist, glaube ich.
Ja, könnte man sich vorstellen.
Ich nehme es schwer an. Also bei dem Start.
Ich glaube auch, ja. Voll, aber dann habe ich dann angefangen zu schauen und ich bin so, okay. Und der Alan hat uns ja eh vorgewarnt, also respektive dich, Daniel, hauptsächlich.
Genau, er hat mir geschrieben, nicht anfangen zu schauen, wenn Kinder in der Nähe sind. Und ich habe ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt und gedacht, ist gut, ist niemand in der Nähe gewesen. Es ist schon recht eindrücklich.
Gut, hast du Kopfhörer angehabt.
Genau, genau.
Ja.
Nein, es wäre ja auch peinlich gewesen, wenn du so im Schlafzimmer am Screening schauen bist und dann läuft deine Frau rein und denkst, was machst du?
Du bist so,
Ich führe, ich schaffe etwas für einen Podcast.
Podcast hat sich ein bisschen rebrandet.
Voll, aber sonst, also ich teile die Meinung mit Ellen total. Ich habe es sehr interessant gefunden, von A bis Z. Also auch wirklich, es ist ja wirklich in drei Kapitel eigentlich eingeteilt, das Ganze, wie jetzt der Ellen auch erzählt hat. Mhm. Und bei dem ersten Kapitel bin ich auch so gewesen, okay, ich habe im Fall noch gar nicht die Verbindung gemacht, dass die Frau, die Amy, die gleich ist wie in dem Porno-Film.
Ist sie auch technisch gesehen nicht, weil sie wird dort von einem Double gespielt.
Ah, also meinst du, sie hat auch eine Maske an und so?
Genau, ja.
Aber nicht im Porno.
Ja, doch.
Im
oder?
Porno sie hat
doch
sie eine Maske an, ja,
so eine Maske.
Ah, so eine Maske, okay.
Also, ja,
nicht.
Bei der Covid-Maske, genau. Das wäre ja gar nicht gegangen.
Nicht eine Medizinmaske, eine sexy Maske.
Ja, genau.
aber das ist super, was du jetzt das sagst mit der Maske, weil der erste Teil, finde ich, ist sehr toll. Das ist der erste Film, den ich gesehen habe, der wirklich während Corona gedreht worden ist und auch, weißt du, wo alle die Maske anhaben. Und ich meine, die ganzen Gespräche, die stattfinden, so zwischen den Leute, die jetzt in der Apotheke oder so warten. Mhm. Das ist ja sehr dokumentarisch. Und dann kommt der zweite Teil. Der zweite Teil ist ästhetisch wundertoll. Am besten, ich habe im Fall nicht verstanden, dass es ein Alphabet ist. Ist es echt von A bis Z durch?
Ich weiß nicht, ob es von A bis Z ist, aber es sind 26 Teile.
Ja. Und das ist halt so wie ein bisschen auch der Background, finde ich, wo man den braucht für den dritten Teil. Weil der dritte Teil ist dann so eine ewig lange Szene, wo einfach das Treffen ist von den Eltern, der Schuldirektorin und der Amy. Und ja, halt die ganzen Argumente, die sie bringen. Wenn der zweite Teil nicht wäre, dann vor allem jetzt als Westeuropäer oder auf jeden Fall nicht Rumänerin, wäre es natürlich schwierig, um das zu verstehen. Mhm. Das Schönste habe ich gefunden bei dem Alphabet, ist da der Vergleich von der Mythe, nein, Saga, von der griechischen Saga mit der Medusa und dem Kino. Also sie haben so wie den griechischen Mythos von der Medusa erzählt, wo ihren Kopf ab kackt bekommt vom Perseus und der Perseus schafft das, weil er halt immer nur in die Reflexion von seinem Schwert oder Schild oder
Schild,
so schaut. Von seinem Schild, weil wenn du Medusa direkt anschaust, dann wirst du in Stein verwandelt. Und das ist wie eine Metapher darauf, dass du schreckliche Sachen... Oh, bekomme ich das jetzt noch zusammen?
Ja, das...
Jetzt musst
du. Jetzt fühle ich mich so wie in einer Philosophieprüfung, weißt du? So.
Das Zitat ist mir auch so eingefahren. Darum, nein, du bist auf dem richtigen Weg.
Gell, ich bin auf dem richtigen Weg.
Go on.
Das ist so wie das alles Schreckliche. Du siehst du wie durch so einen Mediator, durch so eine Spiegelung. Mhm. Und dann wirst du verschont, aber bekommst doch etwas davon über. Und das ist wie ein Kino, das ein Abbild ist von der Realität oder so.
Ja, es ist irgendwie, es ist, glaube ich, ein Siegfried Krakauer-Zitat, so ein Filmtheoretiker. Wow. Und ich glaube, das Zitat ist irgendwie, durch Menschheit ist nur fähig, das Schreckliche in der Welt zu sehen, wenn es zuerst ein Abbild davon gesehen hat. Wenn wir das Schreckliche direkt sehen, dann erkennen wir es nicht als Schreckliches oder wir tun einfach so, als wäre nichts.
Also ich finde das Zitat super toll.
Zur Sternstunde Maximum Cinema.
Voll, der Film ist total überraschend. Und einfach sehr bereichernd, also auch sehr künstlerisch, finde ich.
Also ich habe den Film nicht fertig gesehen, darum ist es schwierig. Aber es sind schon zwei spezielle Filme, die ersten zwei, die wir besprechen heute, oder?
Ja, also ich.
Awesome, ja.
Ja, genau, das habe ich schon richtig gespürt. Ich bin bis zur Mitte vom zweiten Teil gekommen, bei Bad Luck Banging, und dann bin ich ins Mühe gesehen. Ich habe nur am nächsten Tag noch Titan geschaut, und Titan hat mir überhaupt nicht gefallen. Schwierig, kommen wir noch dazu, oder jetzt nicht gerade. Und dann als nächstes der Bad Luck Banging und denkt, okay, das ist eine schwere Kost, finde ich so. Oder sind auch so spezielle Filme, jetzt nicht jetzt gerade die zugänglichsten.
So ein bisschen Festivalfilm.
Ja, genau. Aber, ja.
Also ja, sind ja auch beides Gewinner schlussendlich.
Sind auch Gewinner von Festivals, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, sind das typische, oder wir können ja Titan kommen nachher, aber ist das ein typischer Berlinale Gewinnerfilm? Oder überhaupt steht der für das Festival von der Art, kann man das so sagen?
So der Überblick über was in den letzten Jahren in Berlin so gewonnen hat. Mhm. Es ist tendenziell schon eher, glaube ich, ein Berlinale-Film, halt einfach auch, weil der Radu Judith, glaube ich, auch schon sonst in Contention war.
Ja. Und er hat schon mal einen Silbernen Bär gewonnen für beste Regie von
Aferim.
Ja, genau.
Ja, aber. Aber wenn man sagt, so Festivalfilm, das sogar, also Festivalfilm steht ja eigentlich meistens auch so für, ist ja, so ein bisschen artsy und eben speziell, das trifft definitiv zu auf Bad Luck Banging, aber dann gleichzeitig auch so irgendwie so getragen und so durch die Blume ein bisschen langweilig und das trifft Bad Luck Banging auch überhaupt nicht zu. Ja, also so, eben, es ist so, es gibt Festivalfilm und Festivalfilm, also eben gewisse sind speziell und langsam und super und gewisse sind einfach nur speziell und langsam, aber nicht besonders super. Also solche habe ich jetzt locker noch ein paar gesehen.
Ja. Aber ich glaube, es ist halt auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Film gewonnen hat, weil er halt auch einfach so wie ein Faust aufs Auge kritisch ist auf die ganze rumänische Gesellschaft, wo eben für uns nochmal ein bisschen fremder ist wie andere Gesellschaften und es ist so. Ich finde, es ist so interessant, auch um über das zu lernen, weil Rumänien ist für mich wirklich ein Land, wo ich keine Ahnung habe und wo ich tatsächlich eine der ersten Assoziationen ist, Prostitution.
Spannend, ja.
Also weißt du, dass so aus Osteuropa, dass auch recht viele Frauen nach Westeuropa oder so kommen, um halt als Sexarbeiterinnen Geld zu verdienen. Und ich habe schon auch gewusst, dass also mein Osteuropa ist im Allgemeinen ja doch noch ein bisschen hinten drin bei verschiedenen so gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ich weiß jetzt honestly nicht, ob sie orthodox sind.
Rumänien ist orthodox, ja. Rumänische orthodoxe Kirche, die Institution, die Nähe zu allen Diktatoren sucht und darum die Institution im Land ist, die das höchste Vertrauen in die Gesellschaft genießt. Zitat aus dem Lexikon aus dem Film.
Ja.
Okay. Heute lernt man viel, der Erfolg.
Wenn wir es schon vom Radu Judy haben, müssen wir vielleicht noch einen von seinen anderen Filmen einfach vom Thema her aufgreifen. Also eben Radu Judy und spezielle Filme. Einer von seinen anderen Filmen heisst «I do not care if we go down in history as barbarians». Was ein Zitat von, glaube ich, einem rumänischen General aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Und es ist eine zweieinhalbstündige Komödie über das Massaker von Odessa.
Wow.
Wo im Zweiten Weltkrieg Tausende von Juden umgebracht worden sind.
Okay.
Es war allgemein so, gewesen, wie kann so etwas funktionieren? Und dann haben die Leute den Film geschaut und gefunden, Ich weiß nicht, wie es geschafft hat, aber irgendwie funktioniert es. Und ja, ich habe mir DVD gekauft, ich kann es kaum erwarten, jetzt zu schauen.
Awesome.
Und wie heisst der?
I do not care if we go down in history as barbarians.
Jo, schaut euch den Film an. Es gibt gratis ein bisschen Porno und einen Film.
Und ich muss noch etwas sagen. Er ist auch sehr feministisch. Da kommt jetzt Gender Lola rein. Oh. Also absolut.
Wegen was?
Vor allem eben das Ende dann. Aha. Weil, also ich meine, im ersten Teil wirst du das noch nicht mitbekommen, im zweiten schon auch. Also dort wird schon auch drauf, so aufs ganze Patriarchat etc. wird schon auch verwiesen. Und beim dritten eben, das ist einfach die Verhandlung und die Lehrerin wird ja halt zur Rede gestellt und sie kann sich auch wirklich gut wehren, sie bringt gute Argumente und so. Also wirklich total interessant. Und dann ganz, ganz Ende ist natürlich der oberfeministische Oberknüller.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Hammerschlag.
Da kann man auch sagen, ja, also wirklich so die letzte Minute oder so ist es, glaube ich, gell?
Ja.
Und ich habe es sehr toll gefunden, ja.
Ja, um den IndieWire-Kritiker David Ehrlich zu zitieren auf Letterboxd. Wow, it took 100 years, but they finally figured out the perfect way to end the movie.
So geil. Okay, muss ich doch noch fertig schauen. Eben, man kann ihn schauen im Kino ab dem 30. September. Am besten liest man vorher noch die Review von Alan. Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Film. Titan, das ist ein weiterer Festivalgewinner. Und zwar hat auch das Jahr die Pandore in Cannes abgeräumt. Der Film ist von der Julia Ducournau, wo gewisse vielleicht von ihrem Erstlingswerk Raw kennen. In der Hauptrolle spielen Dagard Roussel und Vincent Lindon.
Lindon?
er ist nicht einer von den besten französischen Schauspielern, um seinen Namen so verhöhnend ausgesprochen bekommen.
Nein, ich muss sagen, er ist der Einzige, der mir in diesem Film gefallen hat, glaube ich. Aber ja, Lola, du hast in unserem WhatsApp-Chat, gerade nachdem du den Film fertig geschaut hast und gerade wo ich von der ersten Szene völlig schockiert vor meinem Fernseher gesessen bin, hast du geschrieben, also ich war bis zum Schluss wunderbar verwirrt, it's awesome.
Oh ja.
Ja, Tom, kannst du mal erzählen?
Um was es geht.
Um was es geht.
Voll.
Viel Glück.
Merci. Ja, also man muss sagen, bei dem Film, es ist ich finde, es ist bei dem wie besser, wenn man nicht ganz genau weiß, was kommt. Aber man kann kurzum einfach, also wie er hat, ich würde sagen, in der Mitte so einen rechten Umbruch, wo es wie einfach nochmal eine zweite oder neue Geschichte ist. Aber es geht in einem Satz um eine junge Frau, Alexa, gespielt von der Agathe Roussel, wo von einem Auto schwanger wird. Also das Auto hat sie verführt eigentlich, so ist es inszeniert. Oder so habe ich es gelesen auf jeden Fall. Ja. Und die Alexa, die hat so ganz am Anfang, sieht man auch, wie sie einen Autounfall hatte als Kind und seitdem so eine Art Implantat hat.
Platte im Kopf, oder?
Platte im Kopf, ja, so kann man auch sagen.
Ja, Titanplatte.
Genau, Platte.
Das ist eben für das gemeine Volk, tun ich es...
Telling it like it is.
Und schon, ja, dann, so wie ein, wie soll man sagen, eine Vorliebe für Autos eigentlich entwickelt.
Ja.
Und ich habe gedacht, um das geht es eigentlich die ganze Zeit. Ich habe auch so major Flashbacks bekommen an Crash von David Cronenberg. Das ist, also David Cronenberg, das ist so ein Body-Horror-Regisseur und ich bin mir 100% sicher, dass er auch von dem inspiriert worden ist. Und also der hat zum Beispiel The Fly gemacht, wo es um den Mensch geht, also um den Typ, der sich langsam aber sicher in eine Fliege verwandelt. Und Crash ist einfach ein Film über einen Typ, der einen Autounfall hat, schwer verletzt ist und dann wie auf eine Gruppe stößt, wo ja Autos sehr reizend und sexuell erregend findet.
Also Autounfall.
Ja, genau. Autounfall grundsätzlich. Und das ist ein Film, den ich auch gerade wirklich vor kurzem gesehen habe.
Die Existenz ist auch von dem, oder?
Ja, genau.
Ist auch grusig.
Und es ist wirklich so ein sehr unangenehmer Film irgendwie. Also faszinierend und unangenehm.
Also The Crash jetzt, meinst du?
Ja, The Crash. Ja. Und ich meine, interessanterweise, Crash ist auch 1996 in Cannes gelaufen und hat den Spezialpreis von der Jury gewonnen für seine Audacity. Und darum habe ich das auch ganz witzig gefunden, dass jetzt Titan auch 2021 in Cannes gewonnen hat. Also die Franzosen, die haben irgendetwas mit Autos. Eigentlich so Renault und so.
Peugeot.
Aber was findest du so awesome an dem Film?
Also man muss sagen, weißt, ich bin eh schon ein bisschen voreingenommen. Ich bin, wo Cannes gelaufen ist, so ein bisschen durchgegangen. Also so ein bisschen durchs Programm haben wir geschaut, was so alles läuft. Und bei den Festivals ist es ja meistens so, dass man einen Großteil von diesen Titeln oder, also jetzt in meinem Fall auf jeden Fall, oder von den Regisseurinnen gar nicht richtig kennt. Aber ich schaue halt immer so ein bisschen, was, von was habe ich schon gehört. Und dann kommt Julia Ducournau und ich bin so, wow. Sie ist so toll, sie ist auch noch ziemlich jung. Und ihren ersten Film Raw habe ich wirklich sehr, sehr toll gefunden. Mhm. Auch sehr starke Handschrift. Und ich habe mich schon immer auf den gefreut gehabt, seitdem Cannes gelaufen ist. Okay. Mhm. Und ja, ich kann gar nicht genau erklären, wieso ich ihn so awesome finde. Ich finde Raw nach wie vor noch mehr awesome. Ich sage auch einfach sehr viel awesome in letzter Zeit.
Okay, oh, du hast gar nicht so gemeint.
doch.
Okay.
Soll ich zuerst noch versuchen?
Du findest ihn eben auch super, oder?
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde Graf oder Raw finde ich besser, weil ich habe das Gefühl, dort ist Julia Ducournau noch besser gelungen, so ein bisschen mit Figuren zu schaffen, wo hingegen Titan sehr stark davon lebt, dass man nicht wirklich Einblick in die Hauptfigur hat und dass sehr vieles, was sie macht und was dann halt auch die anderen Figuren machen, ja, so ein bisschen enigmatisch ist. Oder dass man sich halt einfach muss damit abfinden, dass das, was auf der Leinwand passiert, passiert jetzt halt einfach. Und es hat nicht einen expliziten Grund oder auch nicht einen impliziten Grund zum Teil. Sehr vieles, was im Film passiert, kommt nicht irgendwie nicht direkt aus einem, sagen wir,
Konflikt.
Aus einem Konflikt. Zum Teil passieren halt einfach Sachen oder sie entschließt sich, etwas zu machen, wo nicht direkt ersichtlich ist, wieso. Ja, und man kann es auch nicht wirklich erahnen. Aber eben, da wir jetzt da nicht spoilern, sage ich jetzt auch nicht viel mehr dazu. Aber ich finde gleichzeitig finde ich das auch sehr spannend, weil ich bin allgemein sehr für Filme, die einem Publikum etwas zutrauen, die nicht das Gefühl haben, sie müssen dem Publikum alles erklären. Mhm. Also von dem her weiss ich das schon sehr zu schätzen. Ich finde, der Film ist super gemacht, er ist sehr schön zum Anschauen.
Das stimmt.
Ich habe ein Herz für Filme, die einfach fucked up sind. Weil es ist so, wenn ich allerdings, sehr oft gehe ich halt ins Kino und eben gerade wenn ich so, sagen wir, Dune jetzt vielleicht nicht, aber ich bin mit dem, ich bin mit dem Olivier am Tag des Kinos gehen, Free Guy und Shang-Chi schauen. Und es sind einfach beides so verdammt stinklangweilige Filme, wie du genau das Gleiche schon 25'000 Mal gesehen hast. Und nachher schaust du etwas wie Titan und es ist so, oh mein Gott, der Film bietet mir etwas, was ich noch nie im Kino gesehen habe. Und ja, gib mir das. Es ist nicht immer angenehm.
Oh ja, es ist ich habe einmal das Audio ausschalten müssen. Ich meine, es ist ja ein Body-Horror-Film.
Also sorry, der ganze Film ist mehr, also das habe ich mir eben, ich bin nicht jemand, wo, ich finde eigentlich Gewalt in seinen Film und so, aber ich habe mich gefragt, das ist schon ein Level weiter, finde ich.
Weil es halt so kalt ist.
Ja, und aus dem Nichts. Und sehr gewalttätig und explizit, also schwieriger tragbar, habe ich gefunden. Vor allem, das ist mit dem Stuhl. Also ja, ich frage mich dort, braucht es denn das? Also ich habe ja sonst, also mir mit dem Film, ich bin nicht rausgekommen oder ich weiß nicht, was ich sagen will, dass, was ihr sagt, stimmt. Also ja, das habe ich schon so gefühlt, aber ich habe nicht wenig können, also ich habe die Geschichte können folgen, was sie macht und so, aber ich habe den Film mir nicht gegeben. Und da habe ich am Schluss mich durchgesagt, was hat jetzt der Welle? Und dann habe ich gefragt, ja, wieso braucht es denn das ganze Gewaltding und so? Ich weiß auch nicht. Aber es ist schon, ich kann nicht so viel mit so vielen anfangen, wie jetzt du zum Beispiel das beschreibst, und vielleicht muss man das einfach können.
Ja, das ist auch, eben, das ist auch völlig fair, ja.
Absolut.
Eben von dort her mag ich den Film eben auch, weil es ihm offensichtlich herzlich egal ist, ob er polarisiert, wohingegen eben, aber ich gehe jetzt wieder zu Free Guy und Shang-Chi zurück. Es ist so, klar, das sind, die sprechen ein anderes Publikum an, die, sind, die haben einen anderen Produktionsprozess, die haben einen anderen kreativen Prozess, aber es sind dann halt, am Ende des Tages sind es halt doch Filme, die so gemacht sind, dass sie ein möglichst breites Publikum nicht begeistert, sondern dass ein möglichst breites Publikum sagt, ja, ist okay gewesen, der nächste von dem Studio gehen wir schauen. Ja, und ja, ich habe gern so, ja, die Audacity von so etwas wie Titan, dass es so, mhm, dann werden extrem viele Leute abstoßen, die Leute werden nicht rauskommen, vielleicht sogar welche, die den Film super finden. Mhm. Aber hey, wir haben etwas gemacht, wo wir in, keine Ahnung, 25 Jahre darauf zurückschauen und denken, das war ein cooler Film gewesen, wo, oder das ist ein seltsamer Film oder das ist ein noteworthy Film gewesen, wo, mhm, Palme d'Or gewonnen hat oder wenn er das nicht gemacht hat, wo irgendwo in Midnight Screenings gelaufen ist und so und wo auch in 25 Jahren nämlich auch noch in Midnight Screenings wird laufen und ich, ja, eben, ich habe das einfach gern, manchmal so kleine Dings, manchmal so kleine Rachenputzer im Kino zu sehen, ja, wo einfach so ist, so okay.
Rachenputzer.
Ja, es ist einfach so, okay, what the fuck, aber für mich ist es auch eine gute Art, what the fuck. Und es hilft natürlich auch, dass Julia Ducournau einfach eine extrem gute Filmemacherin ist, wo, mhm, wo es dann nicht Trash ist, sondern es hat dann auch wirklich noch so eine...
Es ist sehr ästhetisch, genau, umgesetzt, mhm, ja, das stimmt.
Also wirklich so, ja, du siehst Qualität vom Filmhandwerk.
Mhm. Und ich finde auch die beiden Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller, die sind mega. Also ja, das finde ich, das musst du noch irgendwie überbringen, mhm, was sie da machen. Und das habe ich cool gefunden.
Ja. Ja. Ich kann noch etwas sagen wollen zu, also was halt die Kälte von dem Film ausmacht oder sozusagen, wieso man nicht so gut mit dem connecten kann, jetzt emotional. Und man hat wirklich auch keine Ahnung, was passiert und es könnte alles passieren. Weil irgendwie der Film in wie einem wirklich anderen Universum spielt, finde ich. Mhm. Auch jetzt rein allein, also weißt, du nimmst wie an, ein Mensch ist so und so und reagiert so und so, wenn dies und jenes passiert. Und irgendwie die Grundregeln, die sind dort bei Titan wie einfach weg. Jetzt nicht extrem krass, aber es ist schon wirklich so, zum Beispiel auch eben die Figur vom Landon, wo in der zweiten Hälfte oder ja, im zweiten Teil, sage ich jetzt mal, vorkommt, ist so unheimlich durch das. Also weißt du, dass man wie, man weiß nie, wie er reagieren wird. Er ist, mhm, ein mega lieber Typ und er hat aber auch das mit dem, sich seine Muskeln aufspritzen, was bei ihm so ein bisschen den Body-Horror ausmacht. Und
er tanzt mega gut. Mhm. Das habe ich cool gefunden.
Ja, ja. Aber auch, also so, weißt du, ich bin so, also man darf das wie nicht sagen, aber was die Hauptfigur im zweiten Teil macht, mhm, und wer sie ist und wer sie ist für die Figur vom Lander, ja, wo sie aber nicht wirklich ist. Und er nimmt einfach an, weil, ja, wenn man nicht erzählt, um was es geht, ist
schwierig. Es ist wirklich schwierig, ja.
Also Quintessenz ist einfach...
Das beschreibt auch, warum man nicht rauskommen.
Sehr unvorhersehbare Figuren und ja, darum ist die Gewalt auch so unglaublich gewalttätig und so beängstigend, weil ich habe mich schon gefragt, sind die Figuren effektiv Menschen, haben die Empathie und so? I'm not sure. Maybe they are all cause.
Aha. Wow. Ah, jetzt? Jetzt macht alles Sinn. Ja, also könnt ihr euch anschauen, macht euch selber das Bild am 7. Oktober. Kommt Titan in die Kinos? Ja.
Ja, dann ist so.
Ja. Aber ich muss sagen, jetzt, als ich euch zugelassen habe, hatte ich auch fast Lust, nochmal zu schauen.
Nein, wir sind gut.
Genau. Okay, kommen wir zum letzten Film, zu einer etwas grösseren Kiste als Ausgleich. Und zwar zum lang erwarteten Dune. Dune ist von Denis Villeneuve verfilmt worden, wo man von Filmen wie Arrival, Blade Runner 2049 oder auch Sicario kennt. Der Film hat einen sehr beeindruckenden Cast. In der Hauptrolle spielt der Timothy Chalamet, wo viele von Call Me By Your Name kennen. In weiteren Rollen sieht man den Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, den Josh Brolin, den Javier Bardem und viele mehr. Nicht alle gleich lang. Aber sie sind im Film. Alan, du hast auch über diesen Film die Review auf Maximum Cinema geschrieben, allerdings nur mit 5 Punkten. Wieso? Oder erzähl einmal kurz, um was es im Film geht.
Ja, also der Film ist die Verfilmung vom gleichnamigen Roman von Frank Herbert aus den 60er Jahren. Sehr eine epische Mischung aus High Fantasy und Science Fiction über die Menschheit in der weiten Zukunft, wo sie fremde Planeten eingenommen hat. Speziell in dem Dune, wo glaub so etwa die erste Hälfte vom ersten Buch aus dem Dune-Zyklus abdeckt, geht es um das Adelsgeschlecht Atreides, zu dem unter anderem Oscar Isaac und Timothy Chalamet seine Figur gehören. Die übernehmen den kolonisierten Wüstenplanet Arrakis, auf dem Spice geerntet wird, was sowohl eine Droge als auch eine essentielle Zutat im Lichtgeschwindigkeits-Hyperdrive von der Raumschiff ist oder etwas in die Richtung, wenn ich es richtig in den Kopf habe.
Etwas Wichtiges.
Ja, es ist jedenfalls wichtig. Sie bekommen den Planet anvertraut vom interstellaren Imperium und der Planet hat bisher einen bösen oder skrupelloseren Adelsgeschlecht von den Harkonnens gehört und die ziehen ab. Und es ist alles so ein bisschen ja, Game of Thrones im All, mehr oder weniger. Und die Hauptfigur, die designierte Hauptfigur ist der Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet, wo gleichzeitig auch noch der designierte Messias von einer intrigierenden Frauensekte ist.
Wow.
Du beschreibst es auch so gemein.
Ja, das stimmt. Das ist das, was passiert.
Das stimmt.
Und auch, an dem kritisiere ich noch nichts. Das klingt alles mega geil. Was ich vom Film halte, ist, ich finde, er zeichnet eine sehr faszinierende Welt. Es klingt ihm sehr gut ein in das unglaublich vertrackte Universum von Frank Herbert reinzuziehen. Aber ich finde auch, der Film macht nicht viel mehr über das rein, weil er ist im Grunde genommen 2,5 Stunden damit beschäftigt, Exposition zu leisten für einen zweiten Teil, der so gut wie bestätigt ist, aber noch nicht ganz bestätigt ist. Und wie der Denis Villeneuve auch in Venedig gesagt hat, hat er im Sinn, mindestens noch 2 Filme in dieser Reihe zu machen, wenn nicht sogar noch 3.
Wow, das ist geil.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass du kannst mir nicht... Aber ich finde, die allgemeine Kritik verzeiht dem Film einfach unglaublich viel, hauptsächlich weil Denis Villeneuve draufsteht. Weil wenn irgendein weniger umhypter Regisseur den Film würde machen, würden alle sagen, mein Gott, ist das langweilig, es passiert überhaupt nichts in dem Film. Es wird mir nur erklärt, wie Spacesuits funktionieren und was jetzt genau die Einfuhrzoll-Policy von diesen verschiedenen Dings, von diesen verschiedenen Adelshäusern ist.
Aber das stimmt doch nicht.
Aber sag mir mal, was in dem Film,
also nein,
was in dem Film passiert.
Ich will nur, was ich will. Ich muss auch sagen, das, was du sagst mit der Exposition, das stimmt. Und ich habe wie auch eine Frage, also mal eigentlich heisst das, ich muss anders davon. Also das stimmt eigentlich schon. Und um das Thema zu besprechen, ich habe wirklich am Schluss vom Film, ich habe mega Lust gehabt, ich hatte jetzt mit denen, also ist so eine, die Gruppe läuft gerade halt weiter, oder, in die Wüste und ist echt bereit fürs Abenteuer und dann hört der Film auf und ich habe wirklich, ich hätte so gern, wäre ich jetzt mit denen noch weiter gesehen und ich wäre auch so gern noch weiter in diesem Film geblieben.
Ich auch.
Und jetzt ist eben die Frage, ich habe mir das auch mega lange überlegt, wenn ich deine Kritik gelesen habe, stimmt schon, eigentlich ist das durch das ist es ein schlechter Film, weil so viel aufgebaut wird. Und vor allem, wenn es gerade einen zweiten Teil gibt, dann ist es natürlich schwierig. Und für mich ist es wie, wenn es einen zweiten Teil gibt, dann finde ich den Film fantastisch, weil es so dich dort reinführt. Und wenn es keinen gibt, ist es ein bisschen komischer Film, gebe ich dir recht. Aber was ich dir nicht recht gebe, das finde ich eben auch bei deiner Review und auch wie du es jetzt vorher beschrieben hast, aber du sagst, es passiert nichts. Und es werden dir so Sachen erklärt. Das stimmt ja. Aber es ist auch eins der grössten Spektakel auf der Linie, die ich seit langem gesehen habe, im Sinn von mal die Action, wo ich finde, ich habe extra auf die Uhr geschaut, es geht 40 Minuten, ich denke, okay, mal schauen. Und dann geht es ab, wo sie überfallen werden eigentlich, oder? Wo so, also ich möchte nicht Geschichte spoilern, aber es gibt einen Angriff auf den Ort, wo sie sind, mit grossen Raumschiffen und es gibt eine Schlacht und sie müssen flüchten. Und ab dann, finde ich, nimmt der Film schon einen rechten Drive auf, wo darüber hinausgeht, die Handelszollregeln zu erklären. Und ich, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich weiss noch, habe ich gedacht, wow, das ist ja hure geil, wieder mal so einfach grosses Kino, auch die Welt, wo sie, wo ist, auch der Effekt finde ich cool, wenn sie kämpfen, wie sie, also wie es gemacht ist. Ich finde, das stimmt nicht. Das ist nicht vom Feeling her, ich sitze nicht dort und finde, es passiert ja nichts. Was stimmt, ist von der Geschichte her dort nicht, es ist vieles wird wie vorbereitet, aber am Schluss habe ich sehr Lust gehabt, mit vielen von diesen Charakteren weiterzugehen und mehr zu erfahren, was jetzt mit denen ist. Weißt du, was ich wollte sagen?
Okay, ich weiß, was du willst sagen. Also was ich bei der Exposition, aber wenn du sagst, wenn jetzt der zweite Film noch kommt und oder der dritte oder vierte oder was auch immer, und nachher ist es ein super Film. Das finde ich eben nicht. Weil wenn du die beiden Filme nachher Rücken an Rücken schaust, dann ist es immer noch ein Film, der 2,5 Stunden braucht, bis er endlich zum Punkt kommt. Und das auch in einem 5-stündigen Film sind 2,5 Stunden oder 1,5 Stunden, wenn wir es so sagen wie du, Exposition zu lang. Das funktioniert für mich einfach dramaturgisch nicht.
Aber es passieren schon Sachen. Es wird schon die Geschichte erklärt, es wird erklärt, wie das ganze der Planet funktioniert, die Familie, es wird aufgebaut, wie, also der Planet wird ihnen übergeben, aber es ist ja auch noch ein bisschen so eine tricky Geschichte dahinter. Also es wird ihnen nicht einfach übergeben. Es passiert ja schon.
Wie entwickelt sich der Paul Atreides in dem Film? Was ist sein Arc?
Also ich meine, er wird als der Messias aufgebaut. Man merkt, in ihm ist etwas. Er mag der Retter sein oder der zukünftige Herrscher. Und man kann nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich finde, er entwickelt sich schon. Und es ist nicht so, dass jetzt einfach aus ihm nichts passiert.
Ja, also klar, das Drehbuch sagt mir, dass etwas passiert. Aber es ist dann auch so, was ich auf der Leinwand gesehen habe, hat das nicht reflektiert. Auch weil ich habe das Gefühl, auch bei den meisten Dingen, bei den meisten Schauspieler, es sind einfach alles so ein bisschen Expositionsautomaten. Und nachher hast du etwa mal noch ein Voiceover von der Zendaya, weil sie Zendaya irgendwie müssen in den ersten Film
reinschneiden,
weil sie halt erst in der zweiten Hälfte vom Roman richtig, oder ihre Figur erst dann richtig vorkommt. Ja. Nein, aber wie gesagt, ich habe den Film nicht schlecht gefunden. Ich habe es recht kurzweilig gefunden. Hat sich nicht angefühlt wie 2,5 Stunden für mich. Aber eben auch, weil die Welt so interessant ist. Aber ich finde, nachher ist es für mich einfach zu viel Build-up, zu wenig Payoff gewesen. Und eben auch das, was du sagst mit grosses Kino und der Action-Szene.
Das schon, oder? Auch nicht.
Es kommt darauf an, wie du grosses Kino definierst. Weil es sind jetzt auch so die Action-Szenen, es fliegen so ein paar Sachen auf der Linie und Sachen explodieren. Das ist so, das habe ich in Shang-Chi auch gesehen.
Nein, aber es ist sehr immersive, finde ich.
Es ist immersive, definitiv.
Meinst du die Szene, wo der Spice...
Der Wurm.
Nein, ja, der Wurm. Ach, der Wurm ist auch super. Es gibt eine Szene, wo sie den Planeten bereisen quasi oder schauen, was sie jetzt hier übernommen haben. Und dann ist am Spice-Ernte und dann gibt es eine Warnung, dass der Wurm kommt, also der Dune-Wurm kommt. Wow. Ja. Und dann wird es sehr hektisch. Und dort das ist dort, wo ich auch gefunden habe, wow, das ist ja mega, dass dich das so, das zieht dich rein.
Das ist die beste Szene. Das ist mit Abstand die beste Szene.
Einerseits ist das die grosse Action, wo dann quasi eben die Sachen umfliegen. Aber dann bist du auch in Paulin und seiner Vision.
Ja.
Und das ist auch mega intensiv und gut gemacht. Das habe ich super gefunden. Super.
Also eben, für mich hätte ich sehr, sehr gerne mehr solche Szenen haben können. Weil das sind Szenen, wo wirklich die Szene nicht dazu designt war, dass ich etwas über die Welt lehre, sondern es war wirklich einfach so, okay, wir haben ein fassbares Problem und das fassbare Problem wird innerhalb von einer gut strukturierten und gut inszenierten Action-Szene gelöst. Mhm. Und ich finde, das ist so der Moment, wo ich dachte, okay, der Film hat mich, wenn er ab jetzt mehr solche Sachen macht. Aber das hat er dann eben für meine Verhältnisse zu wenig und so ist für mich so bei dieser einen Szene geblieben, die mich wirklich mega mitgerissen hat. Und nachher war es so, die weiteren Action-Szenen sind dann so, ich sehe, was er machen will, aber es ist dann doch irgendwie doch wieder verbunden mit wir müssen jetzt das machen, weil der Paul ist jetzt dieses und jenes für die Sekte. Und jetzt haben die wieder das gemacht, weil die Harkonnens haben irgendwie diesen und jenen Deal mit dem Imperium und so. Und dann ist es wieder so, wieder so quasi in den Theoriekurs zurückgeht.
Lola? Also hätte Paul tatsächlich eine Frauensekte um sich?
Nicht wirklich. Er hat eigentlich seine Mutter um sich.
Weil weißt du, wo du das zuerst gesagt hast, habe ich gemeint, es ist eine Anspielung auf Fandom. Club von Timothée Chalamet.
Ja, aber
das ist wow, that was like such an amazing synopsis.
Das ist ein Teil von der Geschichte, dass seine Skills, die er hat, hat er eigentlich auch durch die Frauensekte.
Ja, er ist irgendwie der einzige Mann,
genau.
Und seine Mutter bekommt auch recht.
Ist das die Schmerzenskiste?
Ja.
Ja, genau.
What's in this box? Pain.
Das ist auch eine coole Szene.
Ja.
Ich finde den Film cool. Was ich noch sagen wollte, Denis Villeneuve, du sagst, also das mag ja schon sein, aber was, also gut, nicht nur sein alleiniger Verdienst, aber im Vorfeld haben wir gelesen, Vergleich mit Star Wars, Vergleich mit Lord of the Rings und so, dass es irgendwie so eben wählt und es geht jetzt weiter und das in die Richtung geht. Und was ich mega cool finde, ist, dass für das es ja absolute Sci-Fi ist, mit fremden Planeten, alles. Es ist alles so, es wirkt so echt. Also ich bin nicht ein Star Wars Spezialist, aber so die letzten Star Wars habe ich extrem, das
CGI.
Genau, also so übertrieben oder mega künstlich, eben eine CGI-Schlacht eigentlich empfunden. Mhm. Und das finde ich bei Dune überhaupt nicht. Nie. Ich finde, es ist sehr greifbar und das ist mega schön.
Yep.
Also nicht den Willen verleihen, aber das ist dann schon ein bisschen, ich finde, man sieht schon seine Handschrift, auch wenn man es so mit Arrival vergleicht, von den Bildern, wie es daherkommt, das habe ich auch noch cool gefunden. Also, der kann schon etwas.
Ja, yeah, nein, absolut. Mein Problem mit dem Denis Villeneuve ist weniger sein visueller Flair als einfach seine
Entscheidungen.
Seine Entscheidungen, vor allem auch im Drehbuch, weil das ist mir schon oft aufgefallen bei Filmen von ihm, dass er einfach viel zu fest irgendwie darauf versessen ist, dass er einem den ganzen Film muss erklären. Das ist mein Problem mit Prisoners, das ist mein Problem mit Arrival, das ist mein Problem mit Dune. Und es ist immer so, also bei Prisoners und bei Arrival ist so, hack das letzte Drittel ab und du hast einen sehr, sehr guten Film. Und jetzt bei Dune ist es so, hack die erste Hälfte von einem Zweiteiler, wo der zweite Teil noch nicht existiert, ab und du hast wahrscheinlich einen guten Film.
Oh, brutal. Aber Sicario finde ich gut.
Sicario cool. Finde ich gut. Ich habe mich letztens mit meinem Chef
unterhalten. Da kann man euch nichts abhacken.
Ja, ich habe mich letztens mit meinem Chef unterhalten, weil der ist ein Experte über so Border Fiction, so Mexiko, USA. Und er hat so offhandedly gesagt, so, ja, Sicario ist mega rassistisch. Und ich so, verdammt, das ist mein Lieblings-Denis-Villeneuve-Film. Ich muss mal wieder schauen.
Wow. Mein Lieblings-Villeneuve ist Arrival. So oder so.
Das ist super.
Ja.
Ja.
Aber anyways, vielleicht einfach so, damit ich noch etwas sage. Ich bin gespannt, also ich habe den Film noch nicht gesehen, ich bin gespannt, ihn zu sehen. Ich glaube, er wird mir auch nicht so gefallen. Aber es ist okay. Also weil ich einfach Action, also ich habe wirklich kein Gefühl gegenüber Action, es ist mir so egal. Mhm. Aber, ich meine, was man natürlich noch sagen muss, ist, dass Dune schon mal verfilmt worden ist von David Lynch,
ja.
1984. Und dass der David Lynch den Film gecast hat, weil
also seine oder den neuen?
Seine.
Nein, seine. Oh. Und zum Neuen hat er gar kein Gefühl. Okay. Einfach gar nicht. So wie ich zu Action. nein, es war irgendwie so, das war noch recht am Anfang von seiner Karriere. Mhm. Und er hat dann halt irgendwie wie das letzte Wort verloren, wenn es irgendwie um Entscheidungen geht, kreative Drehbuch. Was auch immer, weil sie halt wirklich einen Blockbuster daraus machen wollen. Und ich meine, was hat er? Eraserhead hat er vorgemacht.
Mhm. Eventuell noch Elephant Man.
Elephant Man glaube ich auch vorher. Und Elephant Man ist für ihn ja auch sehr kommerziell, sage ich jetzt mal.
Oscar-Nomination und
alles. Und voll, auf jeden Fall hasste Lynch den Film. Mhm. Und er wird nichts mehr vom Paul Atreides. Und Akaris, wie heißt es? Aber schau, ich habe den Film gesehen an Weihnachten und es ist noch nicht so lange her.
Ja.
Also ich meine, okay, es sind jetzt auch schon 9 Monate, aber es ist jetzt nicht irgendwie 3 Jahre her oder so. Und ich weiß im Fall praktisch nichts mehr. Also weißt du, was passiert in der Geschichte? Mhm. Wirklich kein Plan. Ich weiß nur noch das sehr lustige CGI, das sie hatten. Die Schmerzensbox und der Sandwurm.
Mhm.
Und natürlich eines der besten Zitate, wo du für das ganze Leben kannst anwenden, nämlich Fear is the Mind Killer.
Ah, das haben sie im Neuen,
ja. Ja.
Gut. Sonst werde ich ihn einfach nicht schauen.
Ja, mal, das kommt vor.
Ja. Ende.
Ja, also ich finde, könnt ihr euch anschauen. Auch damit es einen zweiten Teil gibt, eigentlich schon nur darum, es geht so viel wie möglich, damit man weiter schauen kann. Das ist echt der Trick vom Film. Genau. Ja, der Laufzeit am 16.09. ist dann in den Kinos. Und ist auch ein Film für die grosse Leinwand. Würde ich jetzt mal behaupten. Der Alan sagt, boah, es geht.
Der Alan sagt nichts. Der Alan sagt, Kinos unterstützen, bin ich dabei.
Immer gut. Gut. Ja, also ich muss übrigens auch sagen, wir haben jetzt schon zwei oder drei Leute aus dem Freundeskreis sind den Film schauen, im Kino, und sie haben gesagt, das Kino ist voll gewesen.
Cool.
Was ich schon lange nicht gehört habe. Ja, in der letzten Zeit. Bevor wir zum Schluss kommen, was gibt es auf maximumcinema.ch zu lesen?
Ja, wir befinden uns jetzt mit dem ZFF-Trubel. Und anlässlich vom ZFF haben die Lola, Nicoletta Steiger und Beate Steininger und ich eine Liste zusammengestellt von Filmen, die so vielleicht ein bisschen unter dem Radar sind am ZFF und die sich sehr lohnen, gut zu schauen und nicht nur den neuen James Bond.
Wo tatsächlich, glaube ich, also zum Zeitpunkt von der Aufnahme sind die drei Vorstellungen an 1300 Plätzen fast ausverkauft.
Nicht schlecht.
Außer die paar Plätze auf der Seite. Das ist schon noch krass.
Ja.
Also das ZFF läuft noch und ist in vollem Gang. Wenn ihr uns loset, wenn wir rauskommen, dann könnt ihr auch noch ein paar Filme schauen. Sicher cool. Dann würde ich sagen, kommen wir uns an von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Cinema Podcast erscheint in 3 Wochen. Es verabschieden sich Lola Funk.
Ciao.
Der Alan Matli.
Tschüss.
Und ich. Vielen Dank an die Allianz, die unseren Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir, und Daniel Frischknecht, produziert worden. Wenn mir dir gefallen, empfehle uns weiter und abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Alle Infos und auch bisherige Folgen findest du auf maximumcinema.ch/podcast. Ciao! In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum der Alan vom Wüstenplanet-Spektakel Dune enttäuscht und vom diesjährigen Berlinale-Gewinner Bad Luck Banging or Looney Porn begeistert ist. Wenn man es laut ausspricht, tönt es richtig dreckig. Okay, so. Ich habe es gerade gemerkt beim Schatz. Also, in der heutigen Folge. Darum mache ich es nochmal. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum der Alan vom Wüstenplanet-Spektakel Dune enttäuscht und vom diesjährigen Berlinale-Gewinner Bad Luck Banging von Looney Porn.
Das kommt nicht gut.
Begeistert
ist. Ist egal, wir können es eh nochmal aufnehmen.
Ich mache es nochmal.